Ein Computer, der das Gehirn auslesen kann. Die Menschmaschine, das klingt so ein bisschen nach Arnold Schwarzenegger. Auch Sam Altman, der Chef von OpenAI, steigt jetzt ins Geschäft mit Hirn-Computer-Schnittstellen ein. Seine Vision beschreibt er so: Ich möchte etwas denken können und ChatGPT darauf reagieren lassen. Eine KI, die Gedanken lesen kann, irgendwie furchterregend. Medizinisch gesehen ist bei dem Thema aber schon jetzt wesentlich mehr Musik drin. Die meisten Hirn-Computer-Schnittstellen überbrücken und ersetzen Verbindungen vom Gehirn zum Körper, die zum Beispiel durch Unfälle oder durch Krankheiten unterbrochen wurden. Auf die Weise können Menschen dann beispielsweise Armprothesen fernsteuern oder Sprachcomputer bedienen, und zwar mittels BCI. So nennt man diese Interaktionen zwischen Mensch und Computer Brain-Computer-Interfaces. Heute findet in Heidelberg ein Symposium zu diesem Thema statt, mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen, die Fachwissen dazu haben. Computer und menschliche Gehirne, wie kann man die vernetzen? Und was bringt das? Fragen wir mal Professor Sandro Krieg, geschäftsführender Direktor der Neurochirurgie an der Heidelberger Uniklinik, der das Treffen organisiert hat. Hallo, Herr Krieg.
Grüße Sie.
Wie funktioniert so eine Computer-Gehirn-Schnittstelle? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein Computerchip im Gehirn?
Das sind in der Regel eine auf verschiedene Arten designte multiple Elektroden, also Kontaktstellen, die entweder auf dem Gehirn liegen, zum Teil sogar auf der Hirnhaut, oder ins Gehirn eingebracht werden. Da gibt es ganz verschiedene Designs heutzutage.
Wie schließt man sowas an? Ich nehme an, Sie können jetzt nicht einzelne Nervenstränge verdrahten, oder?
Nein, die werden aufgelegt oder eben, wenn das kleine Nadeln sind, die auf einem 4x4 mm großen Feld nahezu 100 Elektroden haben, dann können die schon kleinere Gruppen von Neuronen abgreifen, ihre Aktivität.
Sie arbeiten in Sachen Hirnkartierung, also wo welche Hirnströme laufen und wie man die auslösen kann. Wie geht sowas? Wie interpretiert man das?
Wir arbeiten mit einer Methode, die sehr unabhängig ist von anderen Einflüssen, also neurologischen Schäden, genauso wie einem Hirntumor. Und da benutzen wir die TMS, heißt das. Das ist die navigierte transkranielle Magnetstimulation. Erzeugt man ein sehr starkes Magnetfeld, was dann im Hirn einen elektrischen Puls erzeugt. Und das depolarisiert dann einzelne Nervenzellen. Die kann man dann messen, die Antworten. Also wenn Sie das im Bewegungszentrum machen, können Sie mit Klebeelektroden an den Muskeln diese ganz feinen Aktivitäten messen. Oder Sie geben Pulse dieser Stimuli ab und dann können Sie auch Nervenzellgruppen an ihrer Funktion hemmen. Und dann geben Sie dem Patienten eine Aufgabe, die er macht. Und wenn er die an der Stelle, wo Sie das hemmen, nicht kann, wissen Sie, diese Stelle ist wichtig für die Funktion.
Für wen kommen denn solche BCIs in Frage? Also wem helfen Sie?
Also in den aktuellen Studien, BCI wird ja heutzutage noch ausschließlich in Studien angewendet, sind das insbesondere Patienten mit einer hohen Querschnittlähmung, also ab dem Hals. Es gibt auch noch welche, die etwas tiefer sind. Da machen die Kollegen aus Lausanne sehr tolle Forschung mit. Und dann gibt es noch Schlaganfallpatienten und Patienten mit ALS, also der amyotrophen Lateralsklerose. Das ist eine Erkrankung, bei der Nervenzellen, die für die Bewegung zuständig sind, untergehen.
Ich habe auch gelesen, dass es beispielsweise einen Fall gab, wo ein Patient dann eine Armprothese künstlich wieder bewegen konnte.
Ja, also es gibt mit zunehmender Zeit jetzt zunehmende Projekte. Meine ehemaligen Kollegen von der TU München haben jetzt zum Beispiel einen Patienten, der eine hohe Querschnittlähmung hat und keine Armprothese braucht, aber eine Art Roboterarm damit steuern kann.
Mhm. Wie langlebig ist denn sowas und wie riskant vielleicht auch?
Es gibt mittlerweile Langzeiterfahrung über mehrere Jahre. Die Komplikationsraten sind in den Fallserien, die im Moment noch nicht lang sind, sehr niedrig. Wir wissen aus Messungen, dass jetzt natürlich um diese Elektroden herum eine gewisse Vernarbung oder Einkapselung entstehen kann, die aber in der Regel jetzt erstmal längerfristig die Funktion nicht stört.
Sie haben gesagt, das ist jetzt momentan alles noch im Studienbereich. Wo stehen wir denn da medizinisch heute? Also woran wird gerade gearbeitet? Was kommt da demnächst als das nächste heiße Ding in diesem Bereich, in Anführungszeichen?
Ja, die Sache ist natürlich die, dass die meisten Kliniken oder Gruppen Einzelprojekte haben und jetzt wenig Gesamtkoordination stattfindet. Natürlich über Förderanträge und dergleichen, aber also eines der Dinge, die sicher zeitnah auch in klinischen Studien kommen, ist zum Beispiel eine Technologie, bei der sie Rückmarkverletzungen überbrücken. Das heißt, im Hirn, an der Hirnoberfläche, die Bewegung steuert, ist eine Elektrode und dann ist im Rückenmark abseits, weiter unterhalb dieser Rückenmarkverletzung auch eine, die die Information überträgt. Das heißt, sie können das Rückenmark quasi mit Kabeln überbrücken. Dann gibt es, gerade was ich jetzt bei den Kollegen in New York gesehen habe, einiges bezüglich Bewegung, genauso wie das, was meine Kollegen in München gemacht haben, dass man eben Patienten eine gewisse Autonomie zurückgibt.
Und was geht vielleicht in 10 Jahren? Also in welchen Feldern könnte das zusätzlich auch noch zum Einsatz kommen? Blinde wieder sehen lassen zum Beispiel?
Ja, da gibt es jetzt gerade aus der Uni Bonn einen Ansatz, wo sie das gar nicht aufs Hirn machen, sondern auf die Retina einsetzen im Auge. Es gibt verschiedene Dinge, wie man versuchen möchte, auch das Hören zu überbrücken. Das sind alles Dinge, die so langsam kommen. Ich persönlich denke, gerade was diese Art von Prothetik betrifft und Hilfe von Patienten, die sich eben nicht mehr bewegen können, das ist was wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre sogar in eine klinische Zulassung kommt.
Sie haben das Hören und das Sehen noch angesprochen. Wie empfindet das der Patient? Also kann der dann wirklich wieder richtig sehen, wenn vielleicht auch schlechter, oder auch wieder irgendwas hören? Also kommt da was im Gehirn an, so wie bei dem Normalhörenden oder Sehenden dann?
Natürlich nicht ganz so, aber auf eine im Moment reduzierte Qualität schon. Wobei sowas natürlich Jahr für Jahr mit der Erfahrung und mit der Computerleistung besser wird. Beim Hören haben wir ja heute, da gibt es auch schon sehr lange, Hirnstammimplantate, die man aufsetzen kann, wenn der Hörnerv zerstört ist. Aber wir haben auch ganz lange natürlich schon Cochlea-Implantate. Das heißt, wenn das Ohr selber geschädigt ist oder Teile des Hörnerven, dann wird ja ein Implantat reingelegt, was die Sinneszellen im Innenohr stimuliert. Und damit leben sehr viele Menschen sehr gut.
Sagt Professor Sandro Krieg, der geschäftsführende Direktor der Neurochirurgie an der Heidelberger Uniklinik. Ich habe mit ihm gesprochen über Brain-Computer-Interfaces. Herzlichen Dank, Herr Professor Krieg.
Ganz herzlichen Dank.